Wir fahren weiter und die Aufnahme ist einfach dann halt auf Deutsch und Petrus wird einfach ohne Mikrofon sprechen. In Matthäus 18 lesen wir, dass Jesus gesagt hat, was immer ihr bindet auf der Erde, wird dem Himmel gebunden sein und was ihr loslässt auf Erden, wird im Himmel los sein. Wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das sind ganz erstaunliche Verheißungen. Erstaunliche Wahrheiten. Was ist der Zusammenhang? Jesus sagt gerade vorher, wenn ein Bruder gegen dich ist, dann geh und sprich mit ihm und vergebt einander oder werdet wieder, macht Frieden miteinander. Wenn er nicht auf dich hört, dann bring zwei, drei mehr und sprich wieder zu ihm. Und wenn er auch nicht auf euch hört, dann bringt ihn vor die Gemeinde. Was Jesus damit sagen will, ist, wie wichtig eben Einheit ist, dass wir wieder zurückkommen in eine Einheit. Lasst es nicht zu, dass Sünde und Trennung unter euch ist, sondern bringt es wieder zusammen. Stellt es wieder her in Liebe. Und wenn ihr das tut, dann wird Kraft und Vollmacht freigesetzt, damit ihr Himmel und Erde bewegen könnt. Einmal kam Petrus zu Jesus und sagte, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Bis zu siebenmal? Und Jesus sagte, nein, nicht sieben, sondern siebenmal 70. Alle drei Minuten. So, 7 mal 70 ist heißt alle drei Minuten. Das heißt, dein Bruder ist 24 Stunden um dich rum. Und wenn wir annehmen, einige Stunden des Tages schläft er, dann haben wir noch zwei Minuten, alle zwei Minuten, wo wir vergeben sollen. Alle zwei Minuten sollen wir vergeben. Jede zwei Minuten.
Now, what's the response of Peter?
Was war die Antwort von Petrus?
Increase our faith.
Vergrößere unseren Glauben.
We need more faith.
Wir brauchen mehr Glauben.
We have to forgive.
Wenn wir so oft vergeben müssen.
Are you with me?
Steht ihr das?
Prayer are next to each other.
Glauben und Gebet sind Nachbarn. Glaube und Vergebung, Einheit sind sehr nahe zusammen. Wir können sagen, Gebet ist der Schlüssel zur Erweckung und das ist richtig. Aber Gebet einfach, wo wir in einen Raum gehen und mit Gott sprechen, das bringt noch nicht Erweckung. Es ist das Leben im Gebet, das zählt. Und beim Leben im Gebet ist Vergebung freizusetzen und in Einheit zu kommen mit Brüdern und Schwestern. Und die Wahrheit ist, dass Jesus das zum Vater betet. In Johannes 17.
Und
er sagt, ich bete, Vater, nicht nur für diese 11 Apostel, aber auch für alle, die durch sie zum Glauben kommen, dass sie eins werden, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Was wäre das Ergebnis einer solchen Einheit? Dass die Welt erkennt, dass wir Gott lieben, dass wir Jesus lieben. Dass die Welt glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist.
No wonder the enemy wants to hinder a life of prayer and a life of unity.
Also kein Wunder, dass der Feind alles daran tut, dieses Leben im die Gebet im Leben oder das Leben im Gebet zu verhindern.
And no wonder Jesus is praying about unity and not just teaching it.
Und es ist auch nicht erstaunlich, dass Jesus eben um die Einheit betet und nicht nur darüber lehrt. Wie viele von euch denken, dass der Vater die Gebete von Jesus erhört? Weil der Vater den Sohn liebt. Und er wird die Gebete von Jesus beantworten. Und er tut, was Jesus gebeten hat. Also in 2012 sagen wir, Herr, wir werden weiterfahren, deinen Leib zusammenzubringen, in aller Demut. Mit Herzen, die bereit sind zur Vergebung, zur Buße und zur Einheit, ob Englisch oder Französischsprachig, ob von Genf oder von Lausanne, ob Deutsch-Schweizer oder Romans, ob es Frankreich oder Schweiz ist, ob Jude oder Araber, Mann oder Frau, ob Vater noch Sohn oder Sohn, ob es eine traditionelle alte Kirche ist oder eine Erweckungsgemeinde, ob es Apostel oder Propheten sind, Evangelisten oder Hirten. Es kann überall Trennungen weiterführen, überall. Weil wir sehr verschieden sind. Aber die Einheit feiert die Verschiedenheit. Einheit achtet, was die andere Person mitbringt. Anstatt andere zurückzuweisen aus Unsicherheit heraus. Und wir haben gesagt, wir machen das jedes Jahr jetzt. Und an diesem Zeitpunkt wurde der Feind extrem nervös. Der Feind hat nichts dagegen, wenn wir ein gutes Meeting haben und uns fotografieren. Aber ein fortgesetztes Leben im Gebet, das ist das, was der Feind nicht will. Der Feind wird nervös, wenn wir Territorium zurückfordern, das wir verloren haben. Leider hat die Kirche so viel der Welt aufgegeben. Unsere einzige Lösung, die wir haben, ist, dass die Welt in unsere Kirchen kommt. Aber die Welt passt nicht in unsere Kirchen. Wir müssen raus. Was der Vater Jesus gesagt hat. Jesus hat die Jünger ausgesandt, so wie der Vater Jesus gesandt hat. Und so hat plötzlich all dieser Widerstand und die Anklagen gegen uns haben zugenommen. Und eine Anklage war, wir seien politisch. Weil gewisse Dinge, die mit dem Königreich Gottes zu tun haben, die werden heute als politisch bezeichnet.
For example, the sanctity of life.
Die Heiligkeit des Lebens zum Beispiel.
That a baby has life from conception, not just from the moment of birth.
Dass ein Baby ein Leben hat von der Empfängnis an und nicht nur von der Geburt an.
So, fighting for the right of the unborn is viewed as a political thing in some circles.
Wenn wir für die Ungeborenen Stellung nehmen und kämpfen, dann wird das zum Teil als politisches Statement verstanden. Oder die Heiligkeit der Ehe. Dass Gott es so gesetzt hat, dass eine Ehe zwischen Mann und Frau ist. Das sind Dinge, die oft als politisch bezeichnet werden, über die man nicht öffentlich sprechen soll. Und man wird dann als Hasser und intolerant verschrien. Und so haben wir große Angriffe dann gehabt, plötzlich. dass wir irgendeine versteckte Absicht hätten. Und viele der Pastoren, die mit uns in 2012 waren, die hatten dann plötzlich Angst und zogen sich zurück. Wir hatten dieses Vorrecht nicht, uns zurückzuziehen. Wir hatten uns verpflichtet, da voranzugehen. Und wir wollten vorangehen auf die beste Art, wie wir es wussten, dass wir vorangehen könnten. Und in 2014 haben wir uns dann geführt gesehen, 40 Tage lang zu fasten. Und am 20. April gingen wir nach Flüliranf. Um dort den Ort zu besuchen, wo einer unserer Vorfahren mehr als 20 Jahre zugebracht hat. Fasten und Gebet ist nicht etwas Neues in der Schweiz, es ist ein Teil des Fundaments. Auch wenn RTS seinen Film macht über die Schweiz, dann ist Niklaus von der Flüe einer, wird vorgestellt als einer der Vater dieser Nation. Und es ist Zeit, dass die Schweiz auf ihr Erbe zurückkommt. Um dieses Erbe wieder einzufordern, das in der Nation ist und verwurzelt ist im Fasten und Gebet. Und wir gingen zum Löwendenkmal in Luzern und haben verkündet, dass dieser, proklamiert, dass dieser Löwe nicht tot ist.
And Scott McLeod is a close friend of mine who's been journeying with us in Geneva over the last five years.
Und Scott McLeod, ein Freund von mir, hat uns begleitet während den letzten 5 Jahren.
He's the one who had the prophetic word in 2001 about the Lion of Light.
Und er hat dieses prophetische Wort in 2001 über den Löwen des Lichts gehabt. Wer hat dieses Wort schon gehört? Und so haben wir also 40 Tage lang gefastet, unser Team, die ganze Schule. Und gleichzeitig war eine Kampagne gegen uns im Gang, da haben sie 50.000 Unterschriften gesammelt, um uns da zu stoppen. Und die Leute, die uns die Kirche zur Verfügung gestellt haben, die haben den Vertrag gekündigt. Die hatten Angst vor all dieser Opposition.
So I had to go and find another venue.
Und so musste ich einen anderen Ort finden. Und ich ging zum Uptown, ist eine Gemeinde, ich ging zum Präsidenten dort und die haben ein großes ICF-Versammlungssaal renoviert.
So I said, we need your venue. Can we have it?
Und ich habe gefragt, können wir uns euer Lokal mieten?
He said, yes, of course.
Und er sagte, ja natürlich.
Said,
und ich sagte, ich muss dich warnen.
Some negative media.
Da ist sehr viel Opposition gegen uns in den Medien. Und er sagte, ja, wir sind von ICF, wir sind daran gewöhnt. Mein Leiter hat gesagt, je mehr Opposition in den Medien ist, umso besser. Spielt keine Rolle, ob gut oder schlecht, jede Medienaufmerksamkeit ist gut. Ich sagte, ja, großartig. Du bist am richtigen Ort. Nach 3 Tagen, wo ich den Vertrag unterschreiben wollte,
sagte er,
danke für die Warnung. Ich bin den ganzen Tag am Telefon gewesen. Der Bürgermeister, der Stadtrat, Lobbyisten, alle Zeitungen, die rufen mich an und fragen und drohen, dass wir unsere Bewilligung verlieren. Was macht ihr denn genau? Und ich sagte, wir haben einen Tag des Fastens und Gebets. In der Zwischenzeit hat mich jemand angerufen von einer Radiostation. Sie fragten für ein Live-Interview, bist du bereit? Ich sagte nein. Weil ich nicht weiß, wie man zu den Medien spricht. Und wir waren da wirklich, wir haben uns gefürchtet. Wir waren hilflos. Und ich ging nach Hause. Mit dem Zug. Und ein Mann schaut mich an. Und ich versuchte, ihn auch anzuschauen. Ich gab ihm die Chance, auch wegzuschauen. Und er schaut nicht weg. Er schaut mich an. Und ich schaue wieder weg. Ich denke, das ist komisch. Und er schaut immer noch mich an. Und da habe ich gedacht, okay, bin ich freundlich mit ihm? Ich sagte, hi, kenne ich dich? Und er sagte, wo gehst du hin? Und ich sagte, ich gehe nach Versua. Er sagte, gut, ich auch. Und er sagte mir, wenn wir nach Versua kommen, werde ich dir den Kopf einschlagen. Er war nicht so groß wie Emmanuel, aber er war ein starker Mann. Ich sagte, Herr, hilf mir. Ich war am 16. Tag des Fastens. Ich war in den Medien. Ich hatte die ganzen Kontroverse drin. Und jetzt einen Kampf zu haben, das war nicht wirklich gut. Und ich habe gedacht, ich gehe ein bisschen weg hier. Und ich saß irgendwo anders und er kommt auch zu mir. Und hat. Und er sagte noch einmal, wenn wir in Versua sind, dann schlage ich dir den Kopf ein. Und dann geht er wieder. Und ich denke, oh Herr, was soll ich tun? Eine Minute später kommt er wieder. Und er ist wütender. Ich habe dir gesagt, also ich schlage dir den Kopf ein. Und ich merkte, der wartet nicht, bis wir in Versua sind. Ich muss in einen anderen Wagen. Und als ich in einen anderen Wagen ging, kam er auch hinter mir her. Und er schrie mich an. Und als ich mich umgedreht habe, hat er mich geschlagen, ins Gesicht geschlagen. Er sagte, ich weiß, wer du bist und was du tust, ich schlage dir den Kopf ein. Und da hat er mich ein zweites Mal geschlagen. Der Sound auf der gleichen Seite. Ich war ein bisschen traurig, weil Jesus gesagt hat, gib deine andere Seite. Aber unterdessen kam ein Teenager und ist vor mich hingegangen und hat diesen Mann weggestoßen und gesagt, was machst du eigentlich hier? Und während der junge Teenager da ist, kommt ein anderer Mann, ziemlich stark, und er sagt mir auf Englisch, sag nichts, mach nichts, wir wachen über dir. So bin ich in einen anderen Wagen gegangen. Und ich denke, ich habe noch 2 Minuten, um zu entscheiden, was ich tun will. Hilf mir, Herr. Was soll ich tun? Während ich daran überlege, kommt der Teenager-Junge und fragt mich, kennst du diesen Geigen? Ich sage, nein, ich kenne diesen Mann nicht. Und er fragt mich, was machst du jetzt? Und ich steige aus in Versua, ich lebe dort, mein Auto ist dort. Was machst du? Habe ich gefragt. Er sagt, ja, ich fahre nach Koppe. Aber wenn du in Versua aussteigst, dann steige ich auch aus. Danke dir. Und er fragte, wie schnell kannst du rennen? Ja, ich kann schnell rennen. Wir gehen aus dem Zug. Und da kommt dieser italienische Mann und er ist so wütend. Und der andere Mann hat mir gesagt, sag nichts, mach nichts. Wenn die Polizei kommt, dann sagen wir die ganze Geschichte. Er hat nicht gesagt, wir schauen, dass du in ein gutes Spital kommst. Wir werden also gegen diese Wand gedrückt. Und dann kommt eine dritte Person und stößt diesen Italiener weg. Und ich bin gerannt wie nie zuvor. Ging in meinen Kleinwagen und fuhr nach Hause und habe das Tor geschlossen. Und wartete im Auto. Herr, was war das? Und ich merkte, der Widerstand ist echt. Der Feind ist nervös. Gott hat das zugelassen, dass ich eine Erfahrung damit gemacht habe. Aber ich habe auch gesehen, es gibt eine junge Generation, die bereit ist, in die Lücke zu stehen. Die gehen aus ihrem gewohnten Weg heraus und stehen in die Lücke. Und dann gibt es die auf der Seitenlinie, die einfach guten Ratschlag geben. Aber sie werden sich nicht engagieren. Sie bleiben auf der Seite und sagen, ja, beweg dich nicht, sag nichts. Das ist nicht wirklich nützlich. Am nächsten Tag haben wir einen Anruf von der Polizei gekriegt. Es war nicht zu dem Zwischenfall im Zug. Und sie haben gesagt, wir müssen uns besprechen mit Ihnen, weil dieser Anlass verursacht so viele öffentliche Unruhe in Genf. Wir hatten diese Unruhe nicht mehr in der Stadt, seit Ahmadinejad, der alte Präsident von Iran, da nach Genf kam.
So we met with the police.
Wir haben mit der Polizei da ein Treffen gehabt. Und der Bürgermeister von Genf war am Radio. Und die hat gesagt, wir müssen diesen Anlass stoppen. Und ich werde auch dabei sein, wenn wir dagegen demonstrieren. Und es war alles auch gezielt auf Lou Engel. Weil er so eine starke Stimme war gegen Homosexualität. Der Akt der Homosexualität. Aber auf der anderen Seite hat es die Gemeinden wieder zusammengebracht. Und sie haben gemerkt, das ist nicht nur Pedros, das ist etwas, was Gott tun will und der Feind stoppen will. Lou Engel schließlich kam nicht nach Genf. Wir haben dann überlegt, es ist nicht wirklich weise, hier den öffentliche Unruhe noch zu schüren. Aber es war wichtig für uns, weiterzufahren. Das war 2014. In 2015, wir hatten es. Und im Oktober hatten wir unseren fünften Anlass. Und nach 2014 haben wir gespürt, wir müssen der Bewegung oder den Events einen neuen Namen geben. Hope Geneva, Hoffnung für Genf. In dem Wort Hoffnung ist etwas drin, was jedermann möchte. Hoffnung ist etwas auf die Zukunft hingerichtet, es ist nicht heute. Und wenn du keine Hoffnung hast, dann hast du all diese Ängste und Depression. Aber Hoffnung füllt uns mit Frieden und Freude. Römer 15 sagt, möge der Gott der Hoffnung euch füllen mit Freude und Frieden. So dass ihr überfließt oder voll seid von Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hoffnung hilft uns wirklich voranzugehen und nicht aufzugeben. In Römer 8 heißt es, wir hoffen für etwas, was wir noch nicht sehen. Und wir warten darauf, das zu sehen, und wir geben nicht auf darauf hin. Hoffnung reinigt uns auch. Hoffnung in Jesus. Im 1. Johannes 3 heißt es, jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich, weil er rein ist. Und Hoffnung vereint. Weil es ist ein Leib in einem Geist, wie wir in eine Hoffnung berufen sind. Und was der Herr uns gezeigt hat, uns ist auch ein Gebetsanliegen, wenn ihr für uns betet. Nächstes Jahr am 30. September, wenn auch Yom Kippur ist, also der große Versöhnungstag, dass Reviving Hope dann wieder einen Fasten- und Gebetstag führen wird. 12 Stunden. In Lobpreis. 12 Stunden. In der Gegenwart. 12 Stunden, wo wir in Buße vor Gott kommen. 30. September. Und wir werden einen weiteren Workshop, Kurs haben, Seminar haben über die Reformation. Weil ein Teil des Rufes der Stadt Genf ist, über Reformation zu lehren. Das ist, was Calvin getan hat. Er hat Nationen gelehrt aus dem Wort Gottes. Und heute lehrt Genf immer noch die Nation. Durch die UNO, die dort ist. Durch die Welthandelsorganisation. Durch das Internationale Rote Kreuz. Diese Stadt beeinflusst immer noch Nationen. Und unser Anliegen ist, dass dieser Einfluss eben im Wort Gottes wurzelt. Und dann am 7. Oktober, eine Woche später, möchten wir einen großen Lobpreis oder ein großes Fest haben. Und unser Wunsch ist, oder eine Vision ist, dass in Plan de Plein Palais dort zu haben. Es ist sehr nahe an der Altstadt von Genf. Es ist ein riesen Feld, wo Zehntausende von Leuten Platz haben. Ein Freiluftfest zu haben. Und ein Teil unserer Vision ist, dass Nationen kommen und Geschenke bringen der Kirche in Genf. Und damit sagen, danke, dass ihr die Reformation beherbergt. Danke, dass ihr zulässt, dass dieser Ort gebraucht wird, zu sehen, um zu demonstrieren, was möglich ist oder möglich werden kann. Nächstes Jahr ist die 500-jährige Jubiläum der Reformation. Und Daten und Zeiten sind wichtig für Gott. Wenn wir die vergessen, dann wissen wir nicht, was sie tun. Wir müssen uns daran erinnern, damit wir wissen, wohin wir gehen. Damit wir wissen, was Gott tut. Also das nächste Jahr mit diesem 500 Jahre Jubiläum, das ist eine Gelegenheit. Die heutige Stadt Genf geht nicht so wirklich in Gottes Weg. In Genf zum Beispiel dürft ihr nicht öffentlich beten im öffentlichen Raum. Diese Stadt der Reformation hat heute das Predigen des Wortes Gottes und das Gebet verboten im öffentlichen Raum. Aber wir denken, dass mit diesem Jubiläum eigentlich eine Gelegenheit da ist, eine günstige Gelegenheit da ist, um das irgendwie aufzubrechen. Ein anderes großes Gebetsanliegen ist natürlich die reformierte Kirche in Genf. Die reformierte Kirche in Genf ist nicht eine Staatskirche. Also nicht der Staat zieht hier die Kirchensteuern ein. Sie haben daher einen finanziellen Engpass. Weil die Anzahl der Mitglieder, die geht ständig runter. Und sie mussten schon verschiedene Kirchen verkaufen und andere Eigentum verkaufen, damit sie irgendwo mit dieser Krise umgehen konnten. Vor ein paar Jahren haben zwei Pastoren ein Buch geschrieben und sie haben gesagt, wenn nicht irgendwo etwas passiert, um das aufzuhalten, wird diese reformierte Kirche von Genf eigentlich bankrott gehen. Und was 2012 in der Kathedrale geschehen ist, hat so viel Angst ausgelöst, auch in der reformierten Kirche. Sie haben der Zeitung damals gesagt, also wenn wir gewusst hatten, dass die so ein gefährliches politisches Ding haben sind, dann hätten wir nie erlaubt, dass sie die Kathedrale brauchen können. Und sie hatten Angst, überhaupt mit uns zu sprechen. Aber Gott tut etwas. Gott ist treu. Gott ist noch nicht fertig. Ist noch nicht vorbei. Und wir geben nicht auf. Amen. Vor einem Monat war eine Konferenz mit dem 24-7-Gebetsanlass. Und es kamen 400 Leute von ganz Europa nach Genf. Und weil diese Bewegung aus England sehr eng verbunden ist mit der anglikanischen Gemeinde, hatten sie einen direkten Draht zur reformierten Kirche in Genf. Und denen hat man dann erlaubt, an der Kathedrale einen Lobpreis-Gottesdienst zu haben. Und meine Frau Rebecca hat diesen französischsprachigen Lobpreis dann geleitet in der Kathedrale. Mit dem Präsidenten der reformierten Kirche dort. Ich wollte mit ihm nachher sprechen. Er hat ein bisschen Angst, mit mir zu sprechen. Aber der Herr hat jetzt geschenkt, dass wir zusammen E-Mails austauschen. Und so wie es aussieht, können wir uns jetzt mal persönlich treffen und sprechen im Dezember. Damit ich aus seinem Herzen mal höre und dass ich mein Herz ihm gegenüber ausdrücken kann. Wir wollen sie nicht ersetzen. Wir denken nicht, dass die Placement, also die Ersatztheologie, stimmt. Und das stimmt überall nicht. Wir glauben, dass wir dazu tun können. Wir wollen einander ergänzen. Und wir wollen einander stärken. Wir brauchen die reformierte Kirche für das, was Gott nächstes Jahr tun will. Das ist noch nicht genug. Und wir möchten auch, dass die Katholiken dort sind. Und wir haben Verbindung auch mit jemandem, der mit dem Papst beim Papst in Rom arbeitet. Und ich glaube sogar, dass der Herr möchte, dass der Papst nach Genf kommt, um die Familie zusammenzubringen. Das Schlimmste, das meine Töchter tun könnten, für mich, wenn jemand sagt, du bist nicht Teil der Familie. Das würde mich als Vater sehr verletzen, wenn eine Tochter der anderen sagt, du gehörst nicht dazu. Könnt ihr euch vorstellen, wie das Herz schmerzt des Vaters im Himmel, der hier hinunterschaut, seine Braut anschaut und all die Leute beschuldigen einander, du gehörst nicht dazu. Oder sagen sogar, du bist der Antichrist. Du bist nicht Teil der Familie. Es ist Zeit für Wiederherstellung. Es ist Zeit für Demut. Die letzte Handlung, die Jesus tat mit seinen Jüngern, war, dass er ihre Füße gewaschen hat. Er sagte, er tat es nicht und sagte, das ist, was ich getan habe. Du kannst tun, was du willst. Er tat es und dann sagt er, tut das auch einander. Ich möchte euch eine Frage stellen. Was ist demütigender? Jemandem die Füße zu waschen? Oder es zuzulassen, dass ein anderer dir die Füße wäscht? Es ist schwierig zu sagen. Beides ist demütigend. Insbesondere, wenn jemand älterer dir als Jüngeren den Füße wäscht, zum Beispiel. Und wenn jemand dir die Füße wäscht, mit denen du Mühe gehabt hast, dies zuzulassen, dass diese Person kommt und dir die Schuhe auszieht. Und die Socken auszieht. Und deine Füße einreibt. Stellt euch das vor. Wir wollen das nicht. Es ist zu persönlich, zu nahe. Es ist nicht komfortabel. Die prophetische Bedeutung des Fußwäsche hat Jesus gesagt, ihr seid rein, aber Teile brauchen immer noch Reinigung. Es ist der Teil des Menschen, der auf dem Boden herumgeht. Und er hat Petrus gesagt, wenn du dir deine Füße nicht von mir waschen lässt, dann hast du keinen Anteil an mir. Und dann hat Petrus gesagt, ja, wasch mir den ganzen Leib. Und Jesus hat gesagt, du bist schon rein, es geht nur um deine Füße. Wir versuchen immer, unsere Füße zu verstecken. Und wir sagen, ja, jeder Mann hat schmutzige Füße. Aber seine sind schmutziger als meine. Alle von uns haben auch schmutzige Füße. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Das Ende ist, wenn wir zusammenkommen und sagen, wir wollen einander waschen und einander dienen. In Johannes 5 hat dort heißt es, wenn jemand krank ist, rufe er die Ältesten. Lass sie dich mit Öl salben. Das Gebet des Glaubens wird dich heilen. Und gleich nachher heißt es, bekennt einander eure Sünden. Es sagt nicht, bekennt eure Sünden den Ältesten. Es heißt, bekennt eure Sünden einander. Mein Gebet für Genf, aber für die ganze Gemeinde, ist, dass wir in diesen Ort des wirklich der Zuversicht kommen als Söhne und Töchter, wo wir nicht mehr etwas verstecken müssen voreinander. Dass wir kommen können und einander bekennen. Einander dienen. Nicht einander anklagen, sondern einander dienen. Und so eben auch Gott und Jesus gehorsam zu sein.
So, we're living in amazing days.
Wir leben in ganz erstaunlichen Tagen.
I'm really excited because tonight I'm gonna go into Schleife.
Heute Abend gehe ich in die Schleife, in Winterthur.
Mahesh Shabda ist da. Mahesh Shabda.
He's
a great man.
Ah, okay. Mahesh Shabda, now I understood, yeah. He is there. Er ist dort. Er hat schon oft 40 Tage lang gefastet. Er ist eine wirkliche Inspiration für mich. Aber ich habe auch sehr gern Gary Keller, der dort ist. Er ist ein Vater für mich. Wir haben uns ein paar Mal schon getroffen. Was er gesagt hat, was mich wirklich stark beeinflusst hat, er hat mich angeschaut. Er hat mich so geschlagen.
I heard he does that with everybody. And then he said, I see a generation that's coming.
Und er sagte, ich sehe eine Generation, die kommt.
And that's what we need.
Und für das müssen wir beten.
For a generation to rise up.
Für eine Generation, die aufsteht.
To prepare for the coming of Jesus.
Um das Kommen von Jesus vorzubereiten. Weil er kommt und er schaut aus nach denen, die vorbereiten. Wie bereiten wir vor für sein Kommen? Wir beten das Gebet, lass dein Reich kommen, dass dein Wille geschehe, auf dieser Erde, so wie es schon im Himmel ist. Und wir wollen dieses Leben des Gebets leben.
Our destination is to the Father.
Unsere Zukunft liegt beim Vater.
And the destination of Jesus is to earth.
Und die Zukunft von Jesus ist auf
Bless
dieser Welt.
Have a good train ride. And so let's get up our mind off of our exit to heaven.
Wir wollen nicht einfach an unseren Ausgang in den Himmel denken. Wir wollen den Himmel auf die Erde einladen.
Amen.
Amen. Gibt es Fragen an Petrus? Also die Schwester hat gesagt, dass vor etwa 4 Jahren Benny Johnson uns dieses Wakey-Wakey-Weckruf gelehrt hat und eben auch gesagt hat, dass von Genf aus etwas ausgeht, oder?
Kriegsengel.
Also die sind aufgestanden in Vorbereitung der Erweckung.
Amen. Yeah, I had the privilege of taking them to Geneva.
Ich hatte das Vorrecht, sie nach Genf zu nehmen, ja.
I once told the Lord in the midst of the challenges.
Ich habe einmal dem Herrn gesagt, mitten in den großen Herausforderungen.
God, the giants are getting bigger.
Ich sagte, Gott, die Riesen werden größer.
And he said, no, you're just getting closer to them.
Und er sagte, nein, du kommst einfach näher an sie ran. David ist auf Goliath zugerannt. Er hat nicht aus der Ferne gesprochen. So, wir brauchen auch diesen Mut und diese Kühnheit. Andere Fragen? What about the other places of Reformation in this in Switzerland?
No, I'm joking. That's such a good question.
It's eine gute Frage.
You have to understand that each person has to live in one place at one time.
Jede Person lebt zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem Ort. Und jetzt müssen den Herrn bitten, euch eine Liebe und eine Leidenschaft zu geben für den Ort, wo ihr lebt.
Our temptation,
die Versuchung,
ist,
uns heraufzunehmen, indem wir andere niederdrücken.
The calling of Switzerland is more important than France.
Der Ruf der Schweiz ist wichtiger als der von Frankreich zum Beispiel.
That's foolish.
Das ist töricht.
The truth is, every place, every city, every nation has a divine
Die Wahrheit ist, dass jede Stadt, jede Region einen göttlichen Ruf hat in Gottes Plan der Errettung. Und oft nimmt dich Gott und bringt dich an einen anderen Ort, um das dort auszusprechen. Das passiert oft, wenn ich über Genf in Genf spreche. Und sie sagen, du bist Armenier und Libanese und halb Jude und all diese Dinge und du kommst nach Genf, um uns das zu sagen. Müsste doch jemand von Genf sein, der uns das sagt. Aber das ist in Gottes Wirtschaft so. Dass er galiläische Fischer nach Jerusalem geführt hat. Und der Pharisäer, der das Gesetz kannte, der alle Netzwerke hatte, die Kultur hatte, und den hat er dann zu den Heiden geschickt. Deine Frage zu beantworten, wir brauchen alle Orte. Gott ist der Gott von allen. Und wir brauchen diese Unterscheidungskraft zu sehen, wo wir wann sein sollen. She has been really rattled. She is a member of the Reformed Church in Bern, in the Cathedral, Bern Cathedral. And but she's also full-blood charismatic. So she has often questioned herself, what is the future? Huh? What shall I contribute there? But so your message really has stirred up. And
you know, there is something about Anna and Simeon in the temple.
Da gibt's etwas über Anna und Simeon im Tempel.
Particularly Anna for 84 years ministering to the Lord.
Anna, die hat 84 Jahre dem Herrn gedient.
And the truth is, Jesus is going to come back.
Und Jesus kommt zurück.
And Jesus is waiting for those people of the temple, so to speak, the Pharisees, to welcome him back.
Und Jesus möchte, dass die Leute im Tempel, also die Pharisäer sozusagen, ihn willkommen heißen, wenn er zurückkommt.
He's not just looking for the messianic Jews to say Baruch Haba.
Er schaut nicht aus nur nach den messianischen Juden, die ihn willkommen heißen.
For the Orthodox Jews to cry out to him to come.
Er wartet auf die orthodoxen Juden, die nach ihm rufen. Viele charismatische evangelische Gläubige glauben daran. Sie glauben daran, dass die Juden Jesus zurück willkommen heißen sollen. So haben sie Glauben und Hoffnung, dass die orthodoxen Juden Jesus wirklich willkommen heißen werden. Aber gleichzeitig haben sie keine Hoffnung und kein Glauben für die reformierte oder die katholische Kirche. Aber ich möchte sagen, sie sind Teil der Gemeinde, der Familie. Ich war kürzlich in Jerusalem und ich versuche immer da in die orthodox-armenische Kirche zu gehen.
And the Armenian Orthodox Church is even more, it's an
Und die armenisch-orthodoxe Kirche ist wirklich eine ganz alte Kirche. Also 1700 Jahre alt, also im Jahr 300, als die Armenien christlich wurde. Wenn die orthodoxen Priester mich anschauen, dann sehen sie, dass ich ihren Glauben verraten habe. Wenn du nicht in der armenisch-orthodoxen Kirche bist, das bist du in einer Sekte, da bist du nicht in der Wahrheit. Aber jedes Mal, wenn ich dort bin, versuche ich doch, mit ihnen einen Kaffee oder einen Tee zu trinken und mich auszutauschen. Weil in Gottes Herz ist nur eine Kirche. Und wir sind alle Teil davon, durch das Blut Jesu. Auch mit diesem Jubiläumsjahr der Reformation nächstes Jahr. Da gibt es eine Freude und eine Erregung über das, was Gott tut in unseren Tagen. Aber es ist auch ein Weinen, ein inneres Sorgen und ein Bußetun über. Weil aus der Reformation heraus kamen auch all diese Glaubenskriege und das Blutvergießen. Und es braucht eine Buße, eine gegenseitige Annahme wieder. Und ihr könnt das mit mir beten für nächstes Jahr. In Ezra Kapitel 3 lesen wir, wie sie die Fundamente des Tempels wieder gelegt haben. Und es gab ein großes Fest. Und die Leute waren so aufgeregt und begeistert, weil der Tempel ist wieder gebaut wurde. Aber die älteren Leute haben geweint. Und sie haben geklagt, weil sie die Herrlichkeit des ersten Tempels noch gekannt hatten. Und ich habe immer gedacht, ja, die alten Leute, die wollen halt das Neue nicht und die wollen immer das Alte wieder zurück. Sie haben keine laute Musik gern. Aber Herr hat mir gezeigt, da geht etwas Tieferes noch. Weil als sie den neuen Tempel sahen, haben sie sich daran erinnert, wie sie das gefühlt haben, wenn der alte Tempel, als der alte Tempel zerstört wurde wegen ihrer Sünde. Und wir sehen das in Nehemiah 8 auch, als das Gesetz gelesen wird, wie die Leute beginnen zu weinen. Und das ist nicht, wo es aufhört. Aber Nehemiah und Ezra sagen, nein, wir wollen jetzt zusammen essen, weil es ist ein Tag der Freude. Wir müssen dieses Sukkot-Fest zusammen feiern. Es gibt dieses Klagen und Weinen, aber es ist diese Freude auch. Und es ist nicht eines und das andere, es ist beides. Segne dich. Und ich segne jede Person, auch in den historischen Kirchen, in den neuen Kirchen, dass wir mehr von Gottes Herz spüren, was das so viel größer ist. Dass wir alle aus seinem Keksschachtel dann essen. Nicht meines oder deines. Weitere Fragen? Vielleicht können wir aufstehen. Ich habe schnell gesprochen. Wenn ihr nicht euch erinnern könnt, vergesst die Späße und Witze nicht. Ich möchte euch ermutigen, diese gefährlichen Gebete zu beten. Vertraut Gott. Und jede Person hat eine mächtige Berufung in Gott. Das Schlechteste, was wir tun können, ist, andere Leute anzuschauen und sagen, ja, das Gott braucht die eben so stark. Das sind wirklich Leute von Gott. Gott hat keine Lieblinge. Aber jeder von uns ist Gottes Liebling. Und er hat einen großen Plan für jedes von uns. Jede Familie, jede Stadt, jede Nation und jeder Stamm. Er ist gut. Vater, ich danke dir. Danke dafür, der du bist. Ich segne die Schwestern und Brüder hier. Und ich danke dir, dass durch die Worte, die ich gesprochen habe, dass das, was zu dir gesprochen hat, das bei dir bleibt. Ich danke dir für eine neue Salbung im Glauben. Dass wir wagen, das Unmögliche zu glauben. Ich danke für Gnade zum Wandeln. Eine Gnade loszulassen. Danke, dass du das prophetische Wort auch freisetzt. Danke für deine Nähe. Und ich möchte die Glow auch segnen in jeder Stadt. Danke dir für ihren Teil, für ihre Berufung, ihren Ort in deinem Reich. Danke für ihr Herz der Fürbitte und Gebets. Danke, dass sie einfach das annehmen, was du bewegst. Danke auch für ihre Unterstützung für Israel und die jüdische Nation. Und ich segne den nationalen Vorstand. Und auch in diesem Jahr, wo das Jubiläum der Reformation gefeiert wird. Danke ich dir für all die Fürbitter, die du als Wächter gesetzt hast. Und ich danke dir für die Gnade für die nächste Generation. Wir wollen die Jungen freisetzen, herausrufen, die nächste Generation der Fürbitter, die eine Stimme sein werden. Und ich danke dir für schöpferische Inspiration, um zu kommunizieren, um zu inspirieren, zu auszubilden, freizusetzen. Die nächste Generation der Fürbitter. Im mächtigen Namen Jesu. Amen. Amen.